Ich habe so versucht, es zu unterdrücken.
Hat nicht geklappt.
Naja, hallo Niklas.
Hallo Jenny.
Ich verstehe gar nicht, warum das jetzt so ist. Es war tagsüber voll in Ordnung wieder, mein Husten. Mann, abends ist eigentlich immer gut. Was ist denn los jetzt?
Tja. Naja.
Bist du noch verschont geblieben?
Ich bin bisher noch verschont geblieben.
Oh, das ist ja krass.
Komischerweise. Ich bin ein bisschen schlapp. Ich habe heute Hyposensibilisierung gemacht, aber...
Wirklich? Machst du
ja,
Tabletten oder Spritze?
Nein, Spritzen.
Paul macht Tabletten. Heute erste Tablette. Hat direkt den Mund zerfickt. Das sind so Tabletten, die muss er sich unter die Zunge legen und dann lösen die sich auf. Und da hat er gesagt, alles hat direkt alles gekribbelt ohne Ende.
Ja, es fühlt sich ein bisschen wie Impfung an, finde ich. Dolle Impfung
ja,
teilweise.
Ja, voll.
Also ich habe dann auch immer einen dicken Arm und so. Und
aber du hast ja halt auch Allergie. Also, dass man eine Reaktion kriegt, ist ja dann logisch.
Ja. Ich entschuldige mich übrigens jetzt schon, wenn man es im Hintergrund in der Aufnahme zirpen hört. Ich habe hier zwei, drei Heimchen, die Konzert geben.
Always be in character, Niklas.
Ja.
Ja. Ansonsten, ich bin gespannt heute. Du hast ja wieder was vorbereitet. Ich war ja mal wieder so ein bisschen vorbereitslos. Also ich habe mich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigt, was wir heute tun. Aber ansonsten, Niklas, deine Bühne, würde ich sagen. Ich bin gespannt.
Ja, ich würde sagen, herzlich willkommen zum Rauszeit-Podcast.
Oh ja.
Der Natur-Podcast mit Hund, Klammern.
Naja.
Ja.
Ja, für mich ist das schon wieder so, ja, ist ja klar, wo wir sind, Leute. Ne, ihr habt es ja eingeschaltet. Aber ja, du hast recht, Wiederholung.
Ja, gerade bei der Folge vielleicht auch sinnvoll. Denn wir haben uns heute den Lurch des Jahres vorgenommen, den Alpensalamander als Überthema.
Ah, der ist Lurch des Jahres, 2025.
Ja.
Ach, verrückt.
Deswegen sprechen wir heute über ihn und auch aus einem anderen Grund, denn wenn ihr das hört, dann bin ich am folgenden Dienstag, also die Folge kommt raus am Sonntag und danach den Dienstag, bin ich beim BR bei Wir in Bayern, um auch eben über den Alpensalamander zu sprechen. Im Fernsehen hat man dafür ja meistens nicht so viel Zeit, deswegen ist das hier die Begleitfolge eigentlich so ein bisschen zum Fernsehbeitrag, weil hier kriegt ihr natürlich ein paar mehr Infos als im Fernsehen und ich hoffe...
Wird das am Dienstag auch direkt ausgestrahlt?
Ja, ist live.
Ist live.
Ist live.
Dann sag mal, also warte, Niklas, warte. Ja. Also, das ist der 10. Der 10. Februar.
Ja.
Um wie viel Uhr?
Das ist immer zwischen 16.15 Uhr und 17.30 Uhr.
Mhm. Das heißt,
im BR.
Ab Viertel nach vier
genau.
Im Bayerischen Rundfunk.
Genau, im Bayerischen Rundfunk. Könnt ihr danach auch in der Mediathek natürlich angucken.
Wie heißt denn die Sendung?
Wir in Bayern.
Wir in Bayern beim BR 16.15 Uhr, nächste Woche Dienstag, live. Da könnt ihr Niklas also über den Alpensalamander hören.
Genau. Also es wird
und
nicht
sehen.
Nur um den Alpensalamander gehen, sondern auch allgemein ein bisschen um Amphibien. Der Alpensalamander als Lurch des Jahres ist quasi nur der Aufhänger für die Sendung. Und ich bin mal gespannt, weil ich glaube, ich war vorher noch nie im Fernsehen.
First time, Niklas.
Und ja, gucken wir mal, wie es wird.
Schön, freue ich mich. Da gucke ich dich auch auf jeden Fall.
Ja.
Trage ich mir sofort instant in den Kalender ein und du kannst ja dann schon mal einleiten, die Folge.
Genau. Und zwar, wie schon gesagt, der Alpensalamander ist heute ein bisschen Thema. Der Alpensalamander ist bei uns in Deutschland, glaube ich, das Amphib mit dem kleinsten Verbreitungsgebiet. Wie der Name schon sagt, der kommt halt hier nur in den Alpen beziehungsweise am Alpenrand vor und ja, dementsprechend hat man im Rest von Deutschland jetzt auch nicht unbedingt die Chance, den zu beobachten. Also heute wieder eine Folge leider, die ein bisschen geschränkt zum selber angucken ist.
Aber dafür ist er ja auch Lurch des Jahres, ne? Da kann man ja auch mal drüber sprechen.
Da kann man auch mal drüber sprechen. Genau. Kurz vielleicht zur Systematik, aber nur ganz am Rande. Er gehört zu den Schwanzlurchen, also wie eben auch Molche oder der Feuersalamander. Das ist ein Schwanzlurch. Und ebenfalls, wie der Name auch schon sagt, er gehört zu den Salamandridae, also das ist seine Familie und ist eben ganz nah verwandt mit dem Feuersalamander. Vielleicht kurz zum Aussehen. Ja, ich weiß nicht, ob alle schon mal von unseren Hörern und Hörerinnen einen Feuersalamander gesehen haben. Wenn ja, dann ist er auf jeden Fall erstmal kleiner als ein adulter Feuersalamander. Also so zwischen...
Er lächelt. Er hat so ein süßes Gesicht. Oh mein Gott. Du musst auf jeden Fall Fotos wieder rausballern für die Folge.
Ja, das auf jeden Fall. Das gibt's in jedem Falle. Genau. Und ja, der ist eben nicht so ganz groß, eher klein, zwischen 11 und 16 Zentimetern, ist ganz schwarz und hat eben im Gegensatz zum Feuersalamander keine Flecken. Also im Endeffekt sieht er so ein bisschen aus wie ein Feuersalamander, nur ganz in schwarz und ein bisschen kleiner.
Und hier habe ich jetzt noch was, und zwar bei den italienischen Voralpen auf dem Hochplateau der 7 Gemeinden Sette Comuni lebt Salamandra atra aurore.
Ja.
Und hier fand ich die Beschreibung von der Färbung super lustig, weil ich das noch nie gehört habe oder gelesen habe. Und zwar haben die eine großflächige helle Rückenfärbung in vielen Nuancen von kräftig hellgelb über gelblich-weiß bis, Achtung, schmutzig grau. Was ist das denn für eine unliebliche Beschreibung? Schmutzig grau, come on.
Ja, jetzt sind wir direkt abgeschwiffen.
Entschuldigung, aber ich fand einfach diese Beschreibung, die ist ja, naja.
Weil, also da geht es halt nochmal um die Ausnahme von den Tieren, die ganz schwarz sind. Das sind nämlich die Unterarten vom Alpensalamander. Da gibt es tatsächlich Ausnahmen von dieser Regel, dass sie ganz schwarz sind. Aber ich glaube, das behandeln wir vielleicht nochmal später.
Ja.
Oder?
Ich möchte nachher in dem Buch auch über die Verwechslungsarten, das möchte ich bitte vorlesen.
Ja, können wir gerne machen.
Also ihr müsst ja wissen, ne, ich bin ja auch jetzt nicht Feldbiologin. Ne? Also ich bin ja hier die Laborratte. Und wenn ich lese sowas ja auch nicht jeden Tag. Das heißt, wir sind, also ihr, die ihr das hört und ich, wir sind quasi gleich. Das heißt, ich hoffe, wenn ich euch das nachher vorlese, dass ihr da genauso herzhaft drüber lachen könnt wie ich. Für dich ist wahrscheinlich so, hey, ja, ist ja klar. Ist ja ein normaler Sprech, sag ich mal. Aber für mich, ich hab so gelacht einfach. Weil ich mir bei jedem Satz dachte, nee, ist ja klar, jetzt kann ich mir richtig was drunter vorstellen. Naja, aber erzähl erst mal, Niklas.
Genau. Wo finden wir den Alpensalamander? Bei uns in Deutschland vielleicht erstmal.
Ja.
Das
habe ich mir doch aufgeschrieben.
Ja.
hier, eine spezialisierte Hochgebirgsart.
Genau, heißt
sehr
im Endeffekt sehr hoch, beziehungsweise hoch. Ich würde das noch nicht als sehr hoch betiteln, aber hoch auf jeden Fall. Dementsprechend gibt es den nur bei uns in den Alpen und ja, gibt so ein paar Ausläufer, die so ein bisschen aus den Alpen rauslaufen, gerade in Baden-Württemberg. Aber ja, das Hauptvorkommen liegt halt hier in Bayern, in den Alpen. Und weitere Vorkommen sind halt von den Alpen von Frankreich bis Slowenien zu finden. Gibt dann noch Ausläufer, die wirklich dann so über das Dinarische Gebirge gehen, so über Montenegro, teils bis in Albanien rein. Also da gibt es auch noch an sehr kalten Stellen eben in den Bergen Restvorkommen vom Alpensalamander. Und in den Südalpen, da wird er dann irgendwann immer weniger und hat dann in Italien eben noch so kleine Restvorkommen an kühlen Stellen, genau. Und von der Höhenverbreitung vielleicht noch. Ja, von der Höhe her lebt er so zwischen 7 und 2500 Höhenmetern. Hier bei uns in Deutschland sind die meisten Vorkommen zwischen 1000 und 2000 Höhenmetern. Also ja, das geht noch, finde ich, von der Höhe. Wobei Berge über 2000 Höhenmeter haben wir hier in Deutschland ja auch. Haben wir, aber es ist auch überschaubar. Genau. Und ja, unten drunter, also 700 Höhenmeter wird so als niedrigstes Vorkommen beschrieben. Hier in Deutschland gibt es Vorkommen so auf 800 Höhenmetern. Die sind dann aber, muss man sagen, sehr kalt. Also, Johnny hat es schon mal angeschnitten. Der Alpensalamander ist eben eine Gebirgsart. Heißt, die mag es ganz und gar nicht warm. Die mag es ganz und gar nicht trocken.
Hochgebirgsart.
Ja. Ja,
aber ich kann mir darunter auch überhaupt gar nichts vorstellen. Also hier steht halt von 420 bis 2450 Meter.
420?
Mhm.
Das finde ich aber arg niedrig.
Also woher habe ich die Infos? Das ist der
Gland.
Der Gland, ja. Dieter Gland, die Amphibienreptilien Europas von Quelle und Meyer.
Okay. Ja, dann müsste ich selber nochmal nachgucken. Ich kenne auch Vorkommen, die sehr, sehr niedrig sind, Richtung Zürich.
Wo waren denn die, wie hoch waren denn die, wo wir waren in Bayern?
Ah, die sind schon.
Ist schon hoch? Ist schon
ja,
hoch?
Ja, ja, die sind höher, die sind knapp unter 1000. Ja,
das
ja.
Kam mir ja gar nicht so vor.
Nee, nee, aber wir sind ja schon hier.
Man ja voll mit dem Auto ranfahren.
Ja, und das kannst du ja hier überall. Wir sind ja bei mir schon über 600 Meter.
Ach, was.
Ich glaube, wir sind, ja, zwischen 600 und 700 Meter sind wir bei mir. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir sind ein ganzes Stück weit hochgefahren, Serpentinenstraße hoch, bis wir an der Stelle waren, wo wir dann welche gefunden haben. Also, ja.
So. Ja, Paul und ich haben ja auch was Seltenes auch gesehen, weil wir waren ja in dem einen Jahr, waren wir dich ja quasi nur besuchen. Da haben wir in Bayern, in Garmisch, haben wir Urlaub gemacht und dann sind wir ja mal in deine Richtung gefahren. Das war ja dann außerhalb von Silvester, also außerhalb von den Zeiten, wo man den nicht so sieht, sondern das war dann irgendwie
im Mai wart ihr da.
Mai, genau. Ja. Und stimmt, da hatten wir Jubiläum, richtig. Das haben wir gefeiert, da waren wir weg. Und da haben wir den ja tatsächlich auch freilaufend gesehen. Und das ist ja super selten.
Nee. Ist es nicht.
Was? Das habe ich aber hier gelesen bei Beobachtungstipps.
Da kommen wir gleich mal drauf zu. Ja, da kommen wir gleich mal zu.
Okay.
Ich habe auch ein paar Beobachtungstipps.
Weil ich dachte nämlich, als ich das gelesen habe, oh, dann war das ja voll krass, was wir da gesehen haben.
Ja, freuen kann man sich immer darüber, finde ich.
Ja, haben wir auch. Haben uns sehr
gefreut. Aber
über den lachenden
richtigen
Lurch.
Bedingungen ist es normal.
Ja, crazy. Ja, ja, klar, klar. Aber ne, also wenn man jetzt mal, du wirst ja wahrscheinlich auch gleich erzählen, dass das quasi so eine sehr soziophobe Art ist.
Vielleicht. Eventuell.
Und dann ist das ja schon mal krass, wenn man den einfach so freilaufend irgendwo sieht, plötzlich. Aber erzähl doch erst mal. So, ich höre jetzt mal auf, da immer reinzureden. Mensch.
Du darfst schon reinreden?
Ja.
genau. Wo lebt er denn dann, da wo er verbreitet ist? Ich glaube, man kann zusammenfassen, er mag es feucht und kühl.
Ja.
So, das ist immer in jedem Lebensraum, den er im Gebirge bewohnt, eben die Regel. Der mag Bergmischwälder, heißt eine Mischung aus, wo eben noch Laubbäume wachsen und Nadelbäume wachsen. Reine Nadelbaumwälder findet der gar nicht so gut. Warum? Weil die meistens einen relativ sauren Boden haben. Und das finden die meistens nicht so toll.
Ja.
Genau. Ansonsten mag der gerne Bachschluchten. Lawinenrutsche findet er ganz toll. Die werden auch super schnell besiedelt. Also wenn irgendwo eine Lawine, ein Felssturz runtergeht und eine Blockhalde entsteht, findet er das super. Da geht er sofort hin und besiedelt das teilweise in relativ hohen Dichten sehr schnell.
Vielleicht an der Stelle kein Beobachtungstipp. Haltet euch nicht an Lawinengebieten auf. Maybe.
Ja gut, das ist nochmal ein ganz besonderes Thema.
Ja.
Genau. Ansonsten findet der Latschengebüsche auch ganz gut. Und
was ist denn ein Latschengebüsch?
Latschen sind, ist eine Kiefernart.
Ah ja, Latschenkiefer.
Die eben, ja, genau. Und alles diese klar. Latschengebüsche, die gibt es halt in den Mooren bei uns, aber eben auch im Gebirge. Ja. Da kann man den auch recht häufig finden. Hauptsache eben, es ist feucht und kühl. Und ja, deswegen lebt er auch ungern an Südhängen. Heißt also, wenn man am Berg ist, gibt es ja meistens Nord- und Südhang, gerade in den Alpen. Und den Südhang, ja, da findet der meistens nicht so doll, weil der eben relativ häufig stark besonnt ist, relativ trocken ist. Und ja, also da, wo die volle Sonne drauf scheint, das findet der nicht so gut. Da bleibt er lieber weg. Und ja, das ist so das große Habitat. Das kleine Habitat ist dann, also wo wohnt er dann im Lebensraum? Er lebt am Boden. Also der kann nicht wirklich gut klettern. Also
und in der Regel halt auch nicht an der Oberfläche.
Genau.
Weil der soziophob ist, glaube ich. Ich verstehe überhaupt nicht, wie die sich fortpflanzen können. Als ich das gelesen habe, Niklas, da dachte ich, welch Wunder, dass es die gibt.
Das stimmt. Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf, ja, dass es wirklich ein Wunder ist, dass es die gibt, aber das ist eben ein sehr angepasstes Tier.
Hochspezialisiert,
ja. Wirklich. Genau, im Lebensraum, wie gesagt, feucht und kühl, dementsprechend am Boden, im Boden und das wirklich auch wirklich ganz häufig im Boden. Also er mag tiefe Spalten unter Steinen, unter morschen Wurzeln, abgebrochene Äste findet der ganz gut. Die müssen nicht mal dick sein, ne? Also die können echt so wenige Zentimeter breit sein. Das reicht denen manchmal als Tagesversteck, habe ich schon gefunden, wirklich so einen. Hebst so ein Ästchen hoch und da sitzt da einer drunter. Hauptsache, da drunter ist eben feucht und kühl. Also, ja, so schön eingelassen im Moos findet der immer super. Und
also, das ist wirklich das Gegenteil von mir, ne? Das mag ich ja gar nicht.
Feucht
also
und kühl.
Also, wäre ich ein Tier, wäre ich safe kein Alpensalamander.
Gar ich nicht.
Boah.
Ja, genau. Und da kommen wir vielleicht auch direkt zu seinem Lebensstil. Der Alpensalamander lebt ganz gerne und viel unter der Erde.
Ja,
verrückt. Ja, also im Winter, wer letzte Folge aufgepasst hat, der weiß, okay, irgendwo versteckt er sich. Das macht er auch eben, der geht halt in die Erde rein und versucht sich ein frostfreies Plätzchen und harte Dinge da aus, bis es eben früher wird. Früher heißt in seinem Lebensraum tatsächlich Mai. Weil vor Mai, also ich kenne viele Leute, die das probiert haben, aber April, egal wie warm, ist echt schwer bei denen.
Ja, hier steht auch Mai bis September. Und jetzt steht hier, soll ich das mal vorlesen?
Ja, lies das mal ganz vor.
Weil das ist wirklich, das ist so verrückt. Also, wenn ihr das lest, dann fragt man sich, how? Also, wie kannst du existieren? Also, ne, 5 Monate, Mai bis September. So, da ist so die oberirdische Aktivität. Und dann steht hier, bis zu 7 Monate können die Tiere wegen der Schneedecke nicht an die Oberfläche kommen. Aber auch in den Sommermonaten sind die Tiere wegen ihres hohen Feuchtigkeitsbedarfs und der Windempfindlichkeit nur wenige Stunden pro Tag aktiv, und zwar zwischen 3 und 8 Uhr morgens.
Ja, oberirdisch.
Ja.
Man kann ja auch unterirdisch aktiv sein.
Ja, den größten Teil des Tages halten sie sich verborgen, leben vermutlich oft unterirdisch. Aber, also, hä? Okay, ja, klar, es gibt auch Tiere, die sind halt meist, also Maulwurf, Mulle, so, ne? Aber so Amphibien, das ist ja schon verrückt.
Ja, aber oder? Die können das besonders gut.
Ja, das also ist sowieso. Also so spezialisierte Viecher, ey.
Ja, aber deren Leben ist halt ein bisschen langsamer auch als das von vielen anderen Tieren. So, die ruhen viel, die machen nicht viel.
Aber die lächeln, ganz nett.
Aber die lächeln. Ich habe übrigens auch gelesen, dass Schnee notwendig, also was heißt nur förderlich ist. In den Lebensräumen, wo viel Schnee liegt, finden die gut. Liegt wahrscheinlich an der Feuchtigkeit, die dann da auch vorhanden ist. Ja. Genau.
Wobei das
was machen die jetzt so?
Egal. Da habe ich jetzt gerade so.
Red ruhig. Ja?
Ja, nee, ich meine nur, wenn Schnee ist, finde ich es ehrlich gesagt immer sehr trocken. Also nicht, wenn es schneit, sondern genau, also.
Die Luft, ja, so, aber die leben ja nicht in der Luft.
Trocken. Ja, ja. Egal, genau. Erzähl weiter.
Was machen die Alpensalamander jetzt, wenn sie das Jahr beginnen? Im Mai. Also die Tiere, die ja dann langsam aktiv werden, die fressen natürlich auch. Aber im Mai bzw. Juni fängt dann auch so langsam die Paarungszeit bei denen an.
Was fressen die denn so?
Alles, was geht. Alles, was sie so reinbekommen, heißt Würmer, Ass, ne, alles an kleinen Wirbellosen, die so ins Maul passen. Mhm. Schnecken.
Ja.
Alles, was halt so aktiv ist, wenn die auch aktiv sind, finde ich gut.
Mhm.
So, genau. Dann wird sich erstmal gepaart. Die Paarung ist bei, ich finde bei den ganzen Salamandriden ziemlich lustig. Weil das kann relativ lange dauern. Die Männchen verfolgen das Weibchen.
Das geht ja schon mal gut los.
Ja. Verfolgen das Weibchen über eine relativ lange Zeit.
Ich meine, soziophob haben wir ja schon geklärt, ne?
Soziophob, ja, ja, aber untereinander sind sie gar nicht so soziophob.
Ja, ich meine, weil ich bin immer eingeigelt, irgendwo unter der Erde. Lass mich alle in Ruhe.
Aber da hocken sie häufig auch zusammen.
Ja, immerhin, ey.
Kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf. So, genau. Die Paarung ist ziemlich lustig, denn das Weibchen wird vom Männchen verfolgt. Dann gibt es so ein wildes Hin und Her. Dann wird die Spermatophore, also das Samenpaket, auf den Boden gelegt. Und das Weibchen nimmt es dann auf. Und
soziophobe,
dann,
Alter, wirklich. Ich bleib dabei. Also wirklich.
Und dann ist man schwanger und dann lebt es sich so erstmal weiter. Also dann ist so die Interaktion mehr oder weniger gelaufen. Die Männchen sind manchmal ein bisschen interaktiver, weil die Männchen kämpfen auch manchmal. Also ne, die ringen dann so, ist auch ganz lustig.
Sexuell passiert motiviert auch oder was?
Ja, beziehungsweise.
Oder sind die auch territorial?
Es gibt eine Hypothek. Ja, das weiß ich jetzt nicht, glaube ich ehrlicherweise nicht, weil die schon eng aufeinander hocken. Also die haben jetzt nicht so, die Dichte ist auch teilweise extrem hoch. Also so klar abgegrenzte Territorien wüsste ich jetzt nicht, dass das bei denen existiert. Aber was wohl, also es ist eine Hypothese, das kann man auch relativ schlecht belegen. Männchen verwechseln manchmal Männchen mit Weibchen.
Hey, das
oder vermutlich. Nennen wir mal vermutlich. Und oder? Die verfolgen dann die Männchen und dann weigert sich das Männchen und dann kommt es eben manchmal auch zu diesen komischen Paarungen/Kämpfen. Ist ganz witzig, habe ich auch schon mal beobachtet, weil der eine hat dann gar keinen Bock, der will nicht kämpfen, aber der andere fängt dann so zu ringen und greift den so richtig. Und es ist
aber das
manchmal
haben wir doch,
sehr, sehr unterhaltsam.
Das ist doch auch bei Kröten oder Fröschen, dass sie dann anfangen so zu piepen. So, hallo, Entschuldigung, ich bin ein Männchen. Bist hier
das stimmt. Wobei, ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, weil das ist ja schon.
Ja, die prügeln sich halt nicht.
Ja, die prügeln sich nicht so. Ja. Also bei Fröschen wird auch gerne mal getreten, aber eben, ja. So. Genau. Es wurde sich gepaart, jetzt ist man schwanger.
Ja, jetzt kommt eigentlich das Spannende, oder?
Jetzt kommt das ganz Spannende bei denen.
Das ist so verrückt.
Das ist wirklich absolut verrückt. Also erstmal der Zeitraum, hast du nachgelesen, wie lange das dauert bei denen, bis die gebären? Und ich sage gebären.
Ja, erzähl. Das ist auch abhängig von der Höhe, ne?
Ja. Ja, oder von der Kälte eben auch, ne? Also es muss ja nicht immer, ja. Das dauert 1 bis 2 Jahre, bis, und das finde ich auch absolut verrückt, bis lebend 2 Jungtiere geboren werden.
Ja, Die sind einfach mal lebend gebärend.
Die sind einfach mal lebend gebärend.
Das heißt, wenn ihr mal sagt, oh, da sind ja Kaulquappen im Wasser. Ob das der Alpensalamander ist? Mm-mm.
Der macht das nicht.
Der macht das nicht.
Fällt dir vielleicht ein, warum er das nicht macht?
Nee, aber das wollte ich dich fragen.
Ja, also jetzt gucken wir uns den Lebensraum an, da oben ist schon kalt, ne? Mhm. Heißt, wenn der das wie ein Feuersalamander machen würde, wäre schwierig vielleicht.
Oder?
Ja, würden die, ne, Feuersalamander legt seine Larven in Fließgewässer ab, mhm, meistens, in irgendeinen Bach. Ja, das ist da ein bisschen schwierig, ne? Du hast da, entweder friert der Bach durch oder diese Bäche in den Alpen sind ganz häufig auch nur temporär, ne? Also die sind dann, mhm, zur Schneeschmelze, sind das reißende Bäche, mhm, wo es vielleicht auch nicht so praktisch ist, wo man drin ist, weil man dann vielleicht auch verdriftet wird. Und dann ab Sommer sind die eigentlich trocken. Wenn dann kein Schnee mehr nachschmilzt, dann gibt es auch ganz viele Bäche, die eben kein Wasser mehr haben. Stillgewässer wäre die andere Alternative.
Ja, die frieren ja auch zu.
Frieren zu und gibt es ab der Höhe auch nicht mehr. Und?
Also nicht, die frieren nicht durch, ne? Aber. Also, ja.
Kommt drauf an, wie tief, ja, sie sind, stimmt, ne? Wenn, ja, sie nicht so wie tief sind, frieren die auch so durch. Ja. Also, und heißt, Wasser ist da oben eigentlich Mangelware, zumindest in flüssiger Form rund ums Jahr. Mhm. In der Höhe brauchst du in einem feucht-kühlen Lebensraum eben auch recht lange, bis man ein erwachsenes Tier ist. Heißt also, die Larve dauert, bis die Metamorphose fertig ist. Also, was macht man? Die Metamorphose findet im Inneren des Alpensalamanders statt. Mhm. Und das ist das Spannende. Also, erstmal die Weibchen können die Samen vom Männchen relativ lange speichern. Auch, ich meine, bis zu einem Jahr, bis es dann zur Befruchtung kommt. Jenny, du hast das ja auch vorbereitet. Wie funktioniert das denn bei den Alpensalamander? Wie kriegen die das hin, dass, ja,
dass sie lebend deren
Larven
gebären.
Dass sie lebend gebären, genau.
Ja, also vorbereitet ist ein großes Wort. Aber ich kann es mal vorlesen.
Ja.
Aus dem tollen Buch Gland. Und zwar steht hier, aus den Eiern entwickeln sich zwar auch Larven, in der Regel zwei. Diese werden aber im hintersten Abschnitt der beiden Eileiter zurückgehalten und machen hier, aufpassen, ihre gesamte Umwandlung durch. Und bei der Geburt haben die kleinen Salamander, hier steht wirklich kleine Salamander, eine Gesamtlänge von 4 bis 5 Zentimetern. Und hier ist noch ein tolles Bild, das kann ich dir mal zeigen, von Mama und Babysalamander.
Ich weiß nicht, ob ich nicht sowas auch habe.
Hast? Boah, das wäre so cool. Wenn nicht, können wir das hier, kann ich das abfotografieren und da so Quelle drauf schreiben und dann können wir das mit in den Beitrag machen, weil ich finde das Bild so süß.
Also,
das ist ein kleiner Babysalamander.
Ja, das Spannende ist halt ja wirklich, wie die Mutter die ernährt. Nämlich mit unbefruchteten Eiern. Die
das
fressen
sagst
einfach.
Du jetzt nochmal, ja.
Ja. Genau. Also die ernährt die mit unbefruchteten Eiern. Was ich echt spannend finde einfach, dass das, ja, geht halt komplett ohne Wasser, ja.
Hier steht jetzt noch, dass die Entwicklungsdauer auch höhenabhängig ist. Und das fand ich richtig krass. Unterhalb von 1000 Meter über normal Null dauert sie 2 Jahre. Zwischen 1400 und 1700 Meter sind schon 3 Jahre. Und hier steht, da steht halt auch wahrscheinlich, weil vielleicht weiß man das noch nicht, aber in höheren Lagen wahrscheinlich 4 Jahre.
Hm.
Das, ja, ist komplett, das ist komplett insane, Alter. Diese Viecher.
Ja. Und da kommen wir nämlich auch vielleicht zum nächsten spannenden Punkt. Du hast dich ja gewundert, wie die überhaupt existieren können, ne?
Ja. Da gibt es ja, ja, noch mehr Stichpunkte. Warum können die existieren?
Ja.
Da gehst du jetzt wahrscheinlich drauf ein, ne?
Ja.
Ja.
Warum können die existieren? Ja, die müssen halt enorm hohe Dichten haben. Weil sonst geht es nicht. Die müssen einfach super viele sein, damit die quasi diese niedrige Fortpflanzungszahl irgendwie im Oben halten können.
Aber die sind doch safe gefährdet, oder nicht?
Laut der roten Liste YUCN ist der, glaube ich, nicht gefährdet. Ich bin mir recht sicher sogar, dass der nicht gefährdet ist. Weil er eben da, wo er vorkommt, eben auch in guten Dichten vorkommt.
Hier steht ungefährdet, aber abnehmend.
Ja. Aber abnehmend, ja.
Quelle Encyclopedia of Life.
Ja,
das war richtig gutes Englisch jetzt.
Ja, bei der BioCN Red List, bei der roten Liste, ist das genau das Gleiche. Also abnehmender Trend, aber eben ungefährdet.
Hä? Ich check's gar nicht. Guck mal, Niklas.
Ja.
Also jetzt mal, also warte mal. Wie kann der nicht gefährdet sein? Come on. Der ist eigentlich nie da. So, das.
Ja.
Dann so soziophobe Fortpflanzung. Ja, gib mir mal dein Ei-Paket, dann hole ich mir das ab. So, dann, keine Ahnung, 1000 Jahre Entwicklungsdauer. Dann nur zwei Viecher, die rausschlüpfen. Nicht so wie ein, keine Ahnung, wie eine Kröte, die da, weiß ich nicht, voll die Kaulquappen haben. So, nur zwei Viecher. Dann werden die Dinger, dauert so 2 bis 4 Jahre, bis die geschlechtsreif sind. Die können 15 Jahre alt werden. Und dann steht hier, die haben nur wenig Fressfeinde. Aber come on, hier steht hier unter anderem Rabenvögel, Elster, Kolkrabe, Eichelhäher, Alpendohle, aber auch Kreuzotter, Ringelnatter und Igel. Ich finde, das ist gar nicht so wenig. Ich finde, das sind gar nicht wenig Fressfeinde.
Ja.
Wow, wie geht es? Wie kann der? Also, hä? Wieso ist der nicht gefährdet? Niklas, ich check's nicht.
Naja, also, die Fressfeinde, das ist für mich so Anglerlogik. Der Fressfeind ist der Faktor, warum die Viecher bedroht sind.
Ja, oder?
Nein, das macht keinen Sinn. Der ist ja angepasst darauf, sonst wird es ihn ja schon lange nicht mehr geben. Also ja, Fressfeinde als Thema nehmen, als Argument, warum Tiere gefährdet sind, finde ich schon immer so ein bisschen, wie gesagt, Anglerlogik. Die Kormorane fressen uns alle Fische weg.
Nee, ich meine jetzt alles zusammen. Also ich finde, erstens, das sind gar nicht mal so wenig Fressfeinde, weil natürlich, es sind nur Elster, nur Kolkrabe, nur Eichelhäher. Ja gut, aber guck
ja,
mal,
aber
wie
sind
viele
die aktiv?
Davon gibt.
Wann sind die aktiv? Wann sind die Vögel aktiv? Ja, die sind nicht nachaktiv.
Stimmt, Kreuzotter, Ringelnatter, Igel.
Der Igel. So.
Ja, okay.
Die Dichte an Igel nimmt aber im Gebirge aber auch massiv ab.
Ja,
so.
Okay, wenn man es. Ja, okay. Ne? Aufgedröselt, so. Hast du völlig recht.
Ja, so, deswegen, es ist, okay, die sind schon gut drauf angepasst. Die haben verschiedene Methoden halt, das hinzubekommen. Die haben wirklich teilweise enormste Dichten. Wenn der Lebensraum passt, kriegen die abartig hohe Dichten hin. Darüber machen die das halt weg, ne? Wenn man sich häufig trifft und alle, ne? Mhm. Dann kann man eben auch genug Nachkommen erzeugen, dass man das überlebt. Der Lebensraum ist jetzt auch, sage ich mal, vor vielen Einflüssen geschützt. Häufig ist das ja der Mensch, der quasi das Problem ist. Und Lebensraumschwund ist ja auch das größte Problem.
Ja.
So, das Problem hat der auch, aber nicht in so einem hohen Maß wie andere Tiere, wo man den Lebensraum einfacher nutzen kann. Und da gehen wir vielleicht kurz auf die wirklichen Gefährdungsfaktoren ein. Die Nutzung quasi, also die intensive Waldnutzung von Bergwald ist ein Problem. Ja, also wenn man den wirklich massiv abholzt und so, ist es ein Thema. Intensivierung von Almwirtschaft kann ein Problem sein, muss es aber nicht. Da habe ich verschiedene Angaben gefunden. Solange es strukturreich ist, finden die Almwirtschaft ziemlich gut. Also solange eben das Mikroklima mit Feucht und Kühl stimmt und viel Struktur zum Verstecken, finde ich das gut. So, da können auch recht hohe Dichten tatsächlich vorkommen. Also gerade auf Almen finden die super, wenn die nicht zu intensiv bewirtschaftet sind. Was ein richtiges Problem ist, sind tatsächlich Straßen. So.
Ja, und auch diese Fragmentierung dann, ne?
Genau, die Fragmentierung, aber tatsächlich auch bei dem einfach Straßen. Weil ne, die werden einfach überfahren. Die sind nicht schnell, die sind langsam. So, auf Straßen ist auch immer was los.
Und dann sind die auch noch so schwierig auch zu sehen, weil die sind halt auch sehr dunkel.
Ja, aber keiner hält doch keinen dafür an. So, der normale Tourist hält doch dafür nicht an, auf der Straße. So, Tourismus in den Alpen wird immer
größer. Das ist genauso, als hättest du mir jetzt gesagt, es gibt den Weihnachtsmann nicht, Niklas.
Weil, ja, aber es ist doch so.
Ja, aber
keiner
mal,
hält dafür an.
Es ist ja jetzt nicht so, als wären die Straßen, also wenn du, bei also wenn voll? Wir da mit dem Auto langfahren, ne, da haben wir jetzt ja nicht eine richtige Kolonne hinter uns. Das heißt, da kann man ja schon mal verbremsen, oder? Oder was meinst du für Straßen? Habe ich jetzt ein anderes Bild?
Nee, bei uns die Bergstraßen, die sind alle voll. Am Wochenende sind die alle voll.
Ui.
Und die werden ja auch immer mehr, ne? Also Tourismus in den Alpen nimmt halt zu, gerade bei uns. Da wird die Kuh gemolken.
Ja, warte noch 10 Jahre, dann sind die weg.
Ja, und dementsprechend, ja, Straßenbau und auch vor allen Dingen Straßenbau für LKWs, die Holz abtransportieren und so, das wird immer als Faktor genommen, was wirklich schwierig ist. Und Klimawandel ist natürlich auch ein Thema. Ja, muss man sagen, der mag es feucht und kühl. Man muss davon ausgehen, dass der Lebensraum sich immer weiter nach oben verlagert. Problem ist da zweierlei. Berge haben irgendwie eine Grenze, ne? Also es geht an nicht jedem Berg immer weiter nach oben. Und der Lebensraum ist natürlich immer weiter oben auch nicht geeignet, immer. Da oben entwickeln sich Lebensräume relativ langsam. Gerade Vegetation wandert nicht so schnell, wie die Temperaturen steigen.
Und die brauchen also auch Futter, ne?
Ja, die Tiere brauchen Futter, aber die Pflanzen auch, ne? Ja. Also häufig haben wir auf 2000 Metern eine sehr dünne Humusschicht. Da muss dann auch erstmal irgendwas wachsen können. Und Humus bildet sich da oben recht langsam. Heißt irgendwie eine schöne Vegetation, die Feuchtigkeit spendet, dauert auch ewig, bis die entsteht da oben. Wo der sich dann auch wohlfühlt, heißt, ja, irgendwann ist eben oben Ende für einen Alpensalamander. Was auch ein Problem ist. Das wird jetzt noch als Problem auf Bestandsgröße bzw. Populationsebene in Deutschland noch nicht als so problematisch gesehen. Ob es das jetzt ist, weiß ich nicht. Muss man sehen. Sicherlich ist es nicht gut. Aber man muss auch sagen, die Alpen sind verdammt groß. Es gibt verdammt viele nordexponierte Täler, wo der einfach, da kann relativ viel passieren. Trotzdem bleibt es da kühl und feucht.
Warum ist der Alpensalamander nicht so eine Flagship-Art? So, ich meine jetzt so klimawandelmäßig, dass man sagt, okay, wir packen hier den Alpensalamander mal auf einen Flyer mit drauf. Weil ich meine, guck mal, wie der lacht. Guck mal, wie sweet der aussieht. Den kann man ja mal nehmen, oder?
Ja, ich glaube, das ist ein Thema von Bubble-Denken. Nee, ich glaube, du nimmst das so wahr. Ja, und ich glaube, viele Menschen, das ist ein kleiner, schleimiger
Niklas,
in vielen
der lacht.
Augen. Ja, ich weiß, ich sehe das
der
auch
lächelt.
So. Ich weiß, aber viele andere Leute ist halt zum Beispiel der Steinadler ansprechender. Oder der Steinbock. Oder was auch immer. Das ist ansprechender.
Aber der lächelt.
Ich finde den auch süßer.
Mit dem Lächeln.
Kann er auch mit mir anfangen. Ich finde die total cool. Die sind lustig.
Die sind sweet.
Die haben eine coole Biologie. Ja.
Ja.
Genau. Anderer, wir sind noch bei Gefährdung. Gefährdung, Thema Amphibienkrankheiten ist natürlich auch so ein Ding. Bisher, es wurde sehr intensiv nach dem Salamanderfresserpilz bei Alpensalamandern geguckt. Bisher konnte noch nicht nachgewiesen werden.
Yes.
Hoffentlich bleibt das auch so. Denn in Laborversuchen geht das nicht so gut aus für denen. Deswegen muss man davon ausgehen, dass das ähnlich in Freiland aussieht. Aber bisher, toi toi toi, ist da nichts nachgewiesen worden und wir hoffen, das bleibt so.
Und immer wenn wir nach Bayern kommen, haben wir unsere Schuhe wirklich quasi in Wirkon ertränkt.
Gebadet, ja. Das ist
Theoretisch müssten wir auch mal, Niklas, wenn wir nach Bayern fahren, Reminder an, also Notiz an Paul und mich. Paul, wenn du das hörst, wir sollten vielleicht mal unsere Autoreifen auch mal mit Wirkon einsprühen, wenn wir nach Bayern fahren.
Ja, wobei ich da ehrlicherweise der Meinung bin, das fährt sich schon sehr gut ab. Also wenn die jetzt hart verschlammt sind, so okay. Aber ja, du hast einen harten Abrieb. Ja, also ich man kann es natürlich machen, so, aber ob das ein realistisches Szenario ist,
weiß ich nicht, man kann ja
weiß
mal,
ich nicht. Also, es gibt auch genug Leute, die im Ruhrpott spazieren gehen mit den Wanderschuhen, hier auch wandern gehen und passiert. Ne? Man weiß nie, das ist ganz klar, man weiß nie, man sollte es, wenn möglich, immer machen, aber bei Autoreifen weiß ich halt auch nicht, okay, ist das überhaupt wirklich realistisch?
Ja, aber keine Ahnung, ich so Pilze, weiß ich nicht, ne? Pilzspuren, ich traue denen irgendwie alles zu in dem Mann. aber es wäre ja vielleicht mal ganz gut, so bevor wir fahren, einmal in die Autowaschanlage, dann ist wenigstens der Schlamm schon mal weg. Ja,
genau, das sehe ich als durchaus sinnvoll und
ja. Das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn man das einmal macht.
Gut.
Ja.
So. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen?
Ich habe noch was.
Ja.
Aber was hast du denn? Du hast auch gesagt gerade, ja.
Ja, du hast ja am Anfang was angesprochen.
Was habe ich angesprochen?
Mit den gelben Alpensalamandern.
Und schmutzig grau.
Schmutzig grau. Ich würde es auch ehrlicherweise schimmelig gelb nennen, teilweise.
Mein Gott, das hat er nicht verdient. Kann man da nicht irgendwie mit Ocker arbeiten oder so? Ich weiß nicht, hat man da nicht nettere Begriffe? Schmutzig grau.
Ja, aber wenn man die dann wirklich live sieht, ja, dann fällt mir ein, ist mir auch nicht mehr eingefallen, als der ist halt so schimmelig gelb. Also, genau, es gibt eben nicht nur schwarze Alpensalamander. Der Alpensalamander hat verschiedene Unterarten, von denen ich jetzt noch zwei kurz erwähnen möchte, weil sie eben doch anders aussehen. Jetzt hole ich mir Shelter ab von allen Salamander-Kollegen und die dann sagen so, die andere Unterart, die sieht ganz anders aus. Ja, so, ja, für den Normalo halt nicht. Ja. Für den Normalo halt nicht. Ja. Aber die beiden sehen wirklich anders aus, weil sie eben ja ein bisschen wie der Feuersalamander gelbe Punkte oder Sprenkel haben. Also einmal ist es Salamandra atrae aurorae und Salamandra atrae Pasubiensis, das sind beides Unterarten, die eben in den italienischen Südalpen vorkommen. Die Aurorae ist wirklich, hat teilweise sehr große gelbe.
Soll ich sagen, wo genau? Ich habe es vor mir liegen, den Parabiensis.
Nee, das machen wir doch nicht hier.
Ich meine, wo, also das ist in den venezianischen Voralpen.
Genau.
Dem Pasubio-Massiv. Für alle, die es interessiert, ne? So.
Wie der Name schon sagt, der eine heißt eben Salamandra atrae Pasubiensis, weil der eben in diesem Pasubio-Massiv vorkommt. Aurorae kommt eben in den venezianischen Alpen vor. Aurorae ist wirklich so, hat so gelbe, große Flecken, ganz anders als ein Feuersalamander. Und die sind wirklich, also es gibt Tiere, die haben so ein Gelb wie ein Feuersalamander, aber die meisten haben so ein schimmliges Gelb. So. Ich habe mir die auch schon mal angeguckt.
Wir müssen irgendwie ein anderes Wording finden. Also das gefällt mir ja wirklich nicht. Schmutzig grau und schimmeliges Gelb, weiß ich nicht.
Die sehen auf jeden Fall ganz hübsch aus. Ich fand die sehr lustig. Pasubiensis habe ich mir jetzt selber noch nicht angeguckt. Die haben so, ich finde das immer ein bisschen witzlos, weil du musst da echt ewig weit hochlatschen, um die zu finden. Und die haben halt wirklich so also so, als wenn jemand mit einer Pipette so zwei, drei gelbe Farbtropfen auf die gemacht hätte. So sehen die gelben Punkte bei der aus. Und sonst sehen die aus wie ein normaler Alpsalamander. Deswegen, ich finde es ein bisschen witzlos. Ja.
Können wir ganz kurz drüber sprechen, welchen Weg wir auf uns genommen haben, um diese eine blöde Schlange zu finden?
Welche?
Du weißt,
die wir nicht gefunden haben?
Die wir nicht gefunden haben. Was war das nochmal? Ich habe schon wieder vergessen.
Es war Vibraberos walser, eine Unterart der Holzratter.
Ja, also ne, der Weg war spannend.
Ja, aber wir sind eben mit dem Auto gefahren.
Ja, mit einem großen Bus sind wir da diese Hänge hoch.
Dienststraße,
so, ja. Ne? Also, ich fasse es mal als spannend zusammen.
Ja.
Vielen Dank, Tabea, dass du uns da gut und heil wieder auch hoch und runter gebracht hast. Das war nicht selbstverständlich. Und dann sind wir da ja auch noch rumgelatscht.
Ja, aber das Latschen war ja nicht viel.
Ja,
also, wir waren ja oben.
Ich sag mal also, so, man muss erstmal nach Italien kommen, dann muss man da erstmal ins Walsertal hochkommen.
Ja.
Und dann muss man die auch noch finden.
Ja.
Also ich sag mal so, Aufwand kennst du.
Ja.
Ist dir bekannt.
Bei einem Pasubiensis musst du wirklich richtig lange hochlatschen. Also du läufst wirklich hoch. Wirklich anstrengend. Und
da können wir den Paul hochschicken.
Ja, Paul wäre das was. Der hat da Bock drauf. Aber nee,
Paul,
ich suche mir meine...
Komische Gedanken. Ich muss dann mit. Komm nicht auf komische Gedanken. Das schneide ich raus. Sonst kommt ihr auf komische Gedanken. Um Gottes Willen.
Ja. Nein, ich suche mir meine Challenges aus und das muss ich dann lohnen. Ja. Und der lohnt sich für mich nicht. Ja. Genau. Das war jetzt so ein kleines Artenporträt für den Alpensalamander. Hast du noch eine Frage? Hast du noch irgendwas an Anmerkungen? Ich hätte jetzt noch deutlich mehr erzählen können, aber ich glaube, wir sind jetzt schon wieder bei Ewigkeiten und reicht dann auch.
Nee, Fragen habe ich nicht mehr, aber hast du noch Beobachtungstipps?
Ah.
Ich habe einen.
Ja. Ja, dann hau mal erstmal deinen raus, dann hau ich meine raus.
Okay, ja, weil ich hab ja nicht so viele. Also mein Beobachtungstipp ist auch wieder von Gland. Und zwar steht hier, nach Gewitterregen verlassen Alpensalamander ihren Unterschlupf mitunter in großer Zahl und können dann freilaufend beobachtet werden.
Genau. Ähnlich wäre mein Tipp. Wenn ich Alpensalamander suchen gehen will und die wirklich fotografieren will, wenn sie was machen und Verhalten zeigen, dann warte ich eine Zeit ab, wo es länger nicht geregnet hat. Beim ersten Regen, der knallt, gehe ich raus und dann sind die in Scharen unterwegs. Dann ist denen auch alles egal, dann kannst du die tagsüber beobachten, dann kannst du die nachts beobachten, dann ist es wurscht. Die laufen, also die kommen aus allen Ecken und sind unterwegs. Nachts natürlich besser als tagsüber, aber geht auch tags. Mhm. Hauptsache, die kriegen halt, also wenn es jetzt dauerhaft wochenlang regnet, dann kann man die auch tagsüber finden. Aber ich muss sagen, ne, wenn die so ein bisschen Geduld haben mussten und dann mal Sachen erledigen wollen, wie Paarung, wie kämpfen, wie fressen und so weiter, längere Trockenphase und dann Regen und dann knallt's. Und dann musst du auch am ersten Tag da sein, also in der ersten Nacht oder am ersten Tag da sein. Nicht am zweiten, sondern am ersten und dann geht's rund.
War ja das bei uns im Prinzip so mit den Feuersalamandern nicht anders.
Ja, genau
immer,
das Gleiche.
Wenn es richtig geregnet hat und es war über 10 Grad, haben wir uns Nachrichten geschrieben, alles klar, wer fährt und dann sind wir losgefahren.
Genau, und da war auch immer die erste Nacht, die gute Nacht, die zweite Nacht, deutlich weniger.
Ja.
Und
seitdem
Tipps,
hat sich das bei uns übrigens eingebürgert mit Salamanderwetter.
Ja, schon.
Über 10 Grad und Regen ist immer Salamanderwetter.
Und es gibt ja immer noch Tipps mit morgens früh, dass die Aktivität morgens früh, also wirklich ab 3 Uhr bis 5 Uhr recht hoch sein soll. Ehrlicherweise kann ich dazu gar nichts sagen, weil ich das noch nie ausprobiert habe.
Weil du dann schläfst, wie jeder normale Mensch.
Ja, nicht unbedingt, aber ich muss sagen, ich fahre nicht dann Alpensalamander suchen, wenn das auch anders geht.
Ja, genau. Beziehungsweise, wenn du dann nicht schläfst, bist du am Arbeiten. Um die Uhrzeit.
Ja, oder guck mir irgendwas an, was ich unbedingt sehen möchte, was nicht anders geht. Um die Uhrzeit.
Ne? Um die Uhrzeit also, freiwillig, nicht beruflich.
Mach ich auch, ja.
Verrückt.
Unter anderem.
Nee. Das ist ja nicht, das ist nicht richtig, Niklas. Das ist nie richtig.
Ja, muss manchmal sein.
Ja. Also Eulen kann ich ja noch verstehen, wenn man schon wach ist. Also ne, wenn man
wach bleibt, sage ich mal, dann ja. Aber dafür aufstehen,
Ja, aber wenn du zum Beispiel irgendwelche Raufußhühner sehen möchtest,
dann will ich die vielleicht gar nicht sehen. Scheinbar.
Scheinbar. Aber ja, wenn du, ne, gewisse Arten, da musst du halt um die Uhrzeit raus. Geht halt nicht anders.
Genau, wenn man dann schon immer noch wach geht, aber für etwas aufstehen um diese Uhrzeit.
Ich bin ja eh so ein Opa. Ich gehe ja um 10 Uhr schlafen. Kann ja um 3 Uhr aufstehen. Ist ja egal.
Gott, nee. Nee.
Naja, eine Sache möchte ich noch erzählen. Ja, das muss ich noch loswerden, damit wir die Stunde verringern.
Unsere halbe Stunde, meinst du?
Ja, genau. Mhm. Rate mal, was für ein Vogel wir letztens hier hinterm Haus am Bach hatten.
Ein Truthahngeier.
Nein.
Schade.
Besser.
Was hattet ihr für einen Vogel hinterm Haus?
Am Bach.
Am Bach.
Voll geil. Gestern.
Und den kenne ich.
Gestern Abend. Ja.
Ist es eine Eule?
Nein, besser. Eine Rohrdommel.
Nein.
Doch.
Bei euch?
Ja.
Ihr musstet nirgendwo dafür hinfahren?
Nein.
Nicht auf eine Meldung warten?
Nein, wir haben sie selber gefunden. Sie stand einfach am Bach.
Habt ihr gemeldet, ne?
Ja, klar.
Ja, sicher.
Ja, das war so cool. Das ist eben einer meiner absoluten Lieblingsvögel.
Wirklich? Die Rohrdommel?
Ja, ich finde die so geil. Die sind so, weil die so Weirdos sind. Die sind einfach nur Weirdos. Die sind komplett gaga. Die sind bescheuert. Aber ich finde die so geil. Ich finde die einfach schön. Einfach coole Vögel. Und ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut. Ich habe leider kein Foto machen können, weil die auch relativ zügig weg war. Ui. Leider. Weil die stand halt einfach komplett offen da rum.
Hat die auch den Hals so hoch gemacht?
Ja, so wir haben sie echt nur kurz gesehen. Sie stand halt da, dann kamen wir da lang und dann standen wir da, haben sie nicht gesehen und dann hat sie sich bewegt, weil sie dann weg wollte, weil wir ihr zu nah waren. Haben wir komplett übersehen erstmal, obwohl die offen stand. So, und dann ist die hoch.
Ja gut, damit rechnet man auch nicht.
Nein, überhaupt nicht. Nee.
Krass.
Aber ja, das war...
Hä? Wieso habt ihr nicht geschrieben? Normalerweise schreibt ihr dann immer in die Gruppe.
Weiß ich nicht, habe ich noch ein Foto machen. Also ich habe heute Abend waren wir auch nochmal, das war auch der Grund, warum wir jetzt die Aufnahme ein bisschen später gemacht haben. Wir sind nochmal schnell mit nun raus, um zu gucken.
Ja, das kann ich verstehen. Das ist ein sehr legitimer Grund.
Gut. Das war's, glaube ich, für heute.
Sehr gut.
Wir freuen uns. Guckt beim BR zu.
Genau.
Und wenn ihr vom BR seid und darüber vielleicht hier auf diesen Podcast kommt, umso besser, dann hoffen wir, ihr hattet Spaß.
Ja.
Und wir haben euch nicht mit der Stunde verschreckt.
Nee, das ist unsere halbe Stunde Podcast immer hier.
Ja. Genau.
Ganz normale Gut. halbe Stunde.
Alles klar.
Gut. Dann bis nächste dann Woche.
Bis
und ich
nächste
bin
Woche.
Gespannt, was du da hast, Niklas.
Gut. Ich auch. Ich weiß es noch nicht.
Sehr gut. Ich auch nicht. Jo. Gucken wir mal.
Dann tschüssi.
Tschö.